Also ich habe euch bei dir hier mal hergeholt, ein bisschen über Palaver zu quatschen. Und hier anwesend sind Markus.
Marius,
ja, und Jens.
Und zwar habe ich zum ersten Mal Palaver auf dem Kongress gesehen, in einem Lightning Talk, als wir haben da mal eben so ein bisschen gemacht, dass der Browser die Kamera benutzen kann. Dachte ich, komm, wofür brauchen wir so ein Kram? Bis mir klar geworden ist, hey, das ist die perfekte Konkurrenz zu Skype.
Aha.
Und da wir prinzipiell alle auf Religion und Open pochen, habe ich gedacht, ich müsste mal einen Dienst davon implementieren.
Ja.
Jetzt habe ich diesmal aber noch keine Erfahrung gesammelt. Also wie funktioniert es eigentlich technisch?
Also funktioniert auf dem Peer-to-Peer-Prinzip. Das basiert auf diesem neuen WebRTC-Standard, also WebRTC geschrieben. Und der erlaubt es, dass man über den Browser Peer-to-Peer-Verbindungen macht. Also sowas wie früher irgendwie GNUtella oder BitTorrent oder sowas Peer-to-Peer waren. Aber das konnte man ja irgendwie im Web, lief bisher irgendwie alles halt immer über einen Server und nie irgendwie direkt von Nutzer zu Nutzer. Und jetzt mit dem WebRTC ist es eben möglich, dass man eine Verbindung aufbaut, tatsächlich von einem Browser zu einem nächsten Browser. Und zwar auch so, dass wenn man Glück hat und wenn man im gleichen Gebäude steht, dass dann tatsächlich die Verbindung innerhalb des Gebäudes bleibt. Und wenn die Verbindung irgendwo anders hingeht, dann geht sie eben nicht erst über einen Server in Amerika, sondern auf möglichst direktem Wege dorthin. Und das Coole ist, dass da in den Browsern, in denen das bisher funktioniert, was Firefox und Chrome...
Kannst du mal benennen, auch mit den Versionen, damit klar wird...
Genau, also Firefox und Chrome jetzt schon seit einigen Versionen. Ich glaube, Firefox seit 26 und Chrome seit 22 oder sowas. Steht auch auf der Palaver-Homepage. Sobald man mit einem anderen Browser drauf geht, sieht man alle Browser, die funktionieren am... Und Opera seit der letzten Version, weil die die Rendering Engine gewechselt haben und jetzt nicht mehr ihre eigene nutzen, sondern die von Chrome, diese geforkte.
WebKit.
Genau, also Blink heißt es mittlerweile. Google hat WebKit geforkt und macht das jetzt sozusagen als Blink weiter. Und
magst du ein bisschen Nähkästchen plaudern, warum Google WebKit forken soll? Denn Google ist der Hauptcontributor zu WebKit gewesen.
Ja, das ist richtig, aber ich schätze mal, dass es denen zu langsam ging, die Entwicklung, dass sie halt irgendwie alles mit einem größeren Gremium irgendwie absprechen mussten. Und das sieht man jetzt auch, dass Blink irgendwie halt viele Neuerungen eben auch das WebRTC RTC schon drin hat und WebKit das einem noch nicht hat.
Und wie sieht das aus? Ist WebRTC gleich WebRTC oder ist das in den verschiedenen Browsern irgendwie doch jeder so sein eigenes Süppchen?
Das hat natürlich noch einige Inkompatibilitäten, die aber jetzt momentan besser werden. Ich kann ja vielleicht erst noch mal kurz auf den Verbindungsaufbau zurückgehen und dann sagen, was da die Unterschiede sind. Der Verbindungsaufbau funktioniert ähnlich, wie es bei anderen Telefonieprotokollen auch funktioniert. Also zum Beispiel gibt es ja SIP, SIP, was sozusagen so im Internettelefonie ist, irgendwie was teilweise auch in irgendwelchen Telefonen drin ist. Und WebRTC bedient sich da vieler Konzepte und teilweise ähnlicher oder gleicher Protokolle. Was das WebRTC tut, ist, es braucht immer noch irgendwie einen kleinen Serverteil dabei, der die Leute miteinander verbindet. Also sowas wie bei BitTorrent der Tracker ist, der irgendwie weiß, wer welches Teil hat. So braucht man irgendwie auch bei Palaver irgendwie irgendeine Art und Weise, wie die Leute sich gegenseitig finden.
Also Verwaltungsinstanz und zur Organisation.
Genau, richtig. Ja. Das ist bei uns. Wir haben da halt einen kompletten Software-Stack erstmal geschrieben. Den Palaver-Stack, der eben aus Client- und Server-Software besteht. Würde ich dann später nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, welches Teil jetzt was tut. Und der Server-Teil, den haben wir Palaver Machine genannt. Und der ist eben genau dieser Nachrichtenserver sozusagen. Mhm. Also der... funktioniert so, also Palaver selbst funktioniert erstmal so, man geht auf eine Website, zum Beispiel palaver.tv, was sozusagen eine Instanz ist, die wir aufgesetzt haben, und kann da einen Raumnamen eingeben, zum Beispiel Easterhack 2014, und alle, die sozusagen den gleichen Raumnamen eingegeben haben, die können sich dann sehen und miteinander Videochatten, genau, ohne dass man sich irgendwie einloggen muss oder registrieren muss. Und weil jetzt Easter Hack 14 natürlich irgendwie was wäre, was einfach zu erraten ist, kann man natürlich irgendwie auch, also es gibt einen Private Button, der aber nichts anderes macht, als dass er einfach eine lange Zahlenreihe sozusagen oder einen komplizierten Raumnamen generiert und dann schickt man dem anderen halt auf einem möglichst gesicherten Wege irgendwie über Jabber und OTR oder über eine E-Mail oder sowas den Raum zu sozusagen oder den Link zu und dann kann der da auch raufkommen. Also was diese Palaver-Maschine macht, ist sozusagen, dass sie Leute, die in den gleichen Raum gejoint sind, miteinander verbindet, so dass die mitkriegen, wenn jemand in diesen Raum kommt, dass man sozusagen da erstmal eine ID hat, wie man jemand anderem was schicken kann und eben einfach die Möglichkeit hat, wenn die Peer-to-Peer-Verbindung noch nicht steht, dem anderen schon mal Informationen zuzusenden. Und da gibt es zwei Arten von Informationen, die erstmal ausgetauscht werden müssen. Das eine ist, sind sozusagen die Medien- und Transportinformationen. Da wird ein Protokoll verwendet, was sich SDP nennt.
Session Description Protocol.
Genau, Session Description Protocol. Das wird eben auch bei SIP häufiger mal verwendet.
Als ich SDP zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, wer hat das erfunden? Man müsste ihn schlagen.
Ja, richtig. Da gibt es vor allem auch einige Leute, die sagen, das müsste mal ausgetauscht werden. Aber vielleicht erkläre ich erstmal kurz, was es ist. Das SDP ist ein langer String einfach nur, der die Fähigkeiten in diesem Fall des Browsers beschreibt, und zwar zum einen die Medienfähigkeiten, also welche
Codex er kann.
Genau, richtig. Welche Codex er kann, mit welchen Parametern er die abspielen kann und so weiter und so fort. Und die Transportmöglichkeiten, also welche Transportprotokolle jetzt sozusagen, also zum Beispiel Realtime-Protokoll und so weiter, er versteht, was er sich in der Zukunft auch nochmal ändern könnte. Das heißt, irgendwie muss man da auf den gleichen Nenner kommen. Und was dann geschieht, ist, dass einer immer die Kommunikation anfängt, sein SDP generiert, was der Browser zum Glück für einen selbst macht. Also der gibt einem dann sozusagen so einen SDP-String aus, wenn man den anfordert. Und den sendet man dann über diesen Signaling-Server, also diesen Nachrichtenserver, was bei uns die Palaver-Maschine ist, zu dem anderen. Und der andere, der fügt das halt irgendwie bei sich hinzu, also macht das erstmal bei sich bekannt, dass der Kommunikationspartner folgende Fähigkeiten hat und generiert dann ebenfalls einen SDP von sich und schickt das zurück. Und was dann beide Browser machen, ist, dass sie sich in dem Sinne dadurch geeinigt haben auf irgendwas. Also meinetwegen, wir benutzen jetzt VP9 als Codec und RTP als Protokoll oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann sind sie sich schon mal auf dieser Medien- und Transportebene irgendwie einig. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene, auf die man sich einigen muss. Und das ist die darunter liegende Ebene, wie finden wir uns eigentlich? Also das Problem ist ja, dass wir gerade in normalen Haushalten fast immer hinter einem NAT sitzen.
Sehr schön. Ja? Ich habe alle Fragen mitgeschrieben und du erklärst gerade ganz toll, sprich einfach weiter, ja. Wenn nicht, hake ich ein.
Okay, gut. Ne, also das Problem ist ja, dass wir jetzt im Zeitalter von IPv4 sozusagen noch eine IP-Adresse pro Anschluss haben irgendwie zu Hause und dann sitzen da, in der WG zum Beispiel 5 Leute gerade im Internet und haben dann aber irgendwie, teilen sich die gleiche IP-Adresse. Ne? Und da gibt es eben dieses NAT, was es irgendwie sehr schwierig macht, dass sozusagen über diese Routergrenze hinweg Leute Peer-to-Peer machen. Und das hat man früher gelöst, indem man in dem Router gesagt hat, naja, jetzt irgendwie meinetwegen der Port für BitTorrent, der soll bitte immer an den Computer von Henry umgeleitet werden oder sowas. Dann konnte natürlich auch nur Henry irgendwie BitTorrent machen. Und
ich mag es an der Stelle mal ausführen, ja. Weil dieses NAT-Piercing genau die interessante Sache ist, die man bei IPv4 verstehen muss. Der Router ist irgendwie eine statusbehaftete Firewall. Wenn von innen eine Quellzieladresse dem Ziel nach außen irgendwie auf Port 80 HTTP in Datenstrom kommt, leitet er es einfach weiter und wenn der Datenstrom auf Port 80 zurückkommt, kann er den wieder der internen Maschine zuordnen. Also alles, was von innen nach außen geht, wird irgendwie im Router mit einem Status gespeichert und kann wieder zugeordnet werden. Wenn ich jetzt auf einen Rechner verbinden möchte, der sich hinter einem NAT befindet, wird das plötzlich schwieriger, weil ich von außen diesen Rechner nicht durchadressieren kann. Da hast du gesagt, entweder Port Forwarding, ich sage dem Router, wenn ich bei dir auf diesem Port reinkomme, leite das immer an diese fixe interne Adresse weiter. Mhm. Oder das andere Verfahren, NAT Piercing, ist ganz putzig, habe ich es erstmal bei ICQ kennengelernt. Es ist so, wie überträgt eigentlich ein Messenger auf einen anderen, wenn beide in einem NAT liegen. Mhm. Und eine Möglichkeit, das technisch zu implementieren ist, ich habe ja gesagt, der Router hat irgendwie einen Status, den er beinhaltet, Verbindung von innen erzeugt, lässt einen Antwort von außen zu. Wie sieht es eigentlich bei Protokollen wie UDP aus? UDP baut keine Sitzung auf. Und die typische UDP-Lösung ist, ich habe einen Client von innen, der schmeißt ein Paket nach außen an eine Adresse und wenn die Adresse ein Paket zurückgibt, wird das wieder innen zugestellt. Also nehme ich jetzt diesen Vermittlungsserver, in dem Fall Palaver Machine oder Signaling Server, und die beiden Clients handeln einfach mal einen Port aus. Und fangen dann an, auf ihre Zieladresse, und zwar die Zieladresse vom Router, in dem sich der gegnerische Client befindet, auf den festgelegten Port einfach mal UDP-Pakete draufzuwerfen. Und wenn zeitgleich von innen Pakete gegenkommen, wird dieses NAT hoffentlich irgendwann mal transparent und lässt Pakete durch. Mhm. Also brauche ich diese Vermittlungsinstanz, damit beide wissen, wie sie die Firewall für gegnerische Seite durchdringen können.
Richtig, genau. Und das ist auch das, was das Palaver macht. Genauer gesagt macht eigentlich gar nicht das Palaver das, sondern der Browser wird so konfiguriert, dass er das tut. Und zwar gibt es da schon fertige Protokolle, die verwendet werden. Zum Beispiel das Stunt-Protokoll mit einem Stunt-Server, der noch zusätzlich aufgesetzt werden muss. Den haben wir nicht selbst geschrieben, sondern den haben wir einfach aus dem Debian-Repository genommen. Gibt es freie Software für.
Ja, der ist vielleicht auch schon über Voice aus Voice over IP irgendwoher bekannt oder schon vorhanden.
Richtig, genau. Und der hilft einem eben bei diesem NAT-Traversal. Also der ist zum Beispiel, also man baut erstmal von innen eben eine Verbindung zu dem auf, dann gibt es eben im Router schon mal eine Verbindung nach außen und der Stunt-Server nennt einem dann Kandidaten sozusagen, also irgendwie Varianten, wie man von außen her erreichbar sein könnte mit irgendwie IP und Port-Kombinationen. Da werden verschiedene ausprobiert und diese Kandidaten werden dann über den Signaling-Server wiederum an den Kommunikationspartner gesendet. Der trägt die sozusagen bei sich im Browser ein, in diesem WebRTC. Und dann handeln sozusagen tatsächlich die Browser selbst untereinander das aus und gucken, ob sie eine Verbindung finden. Und wenn ja, dann gibt es einen Callback und dann sieht man, okay, cool, die Verbindung ist da. Und das WebRTC standardisiert sozusagen nicht nur wir können eine Peer-to-Peer-Verbindung mit anderen Nutzern aufbauen, sondern darauf aufbauend auch noch, was man darüber senden kann. Und da gibt es bereits Video- und Audio-Streams, die man da draufsetzen kann, die auch schon funktionieren. Und es gibt noch die Variante, dass man Rohdaten schickt, was eigentlich ja trivialer wirkt, aber leider noch nicht browserübergreifend funktioniert. Das funktioniert angeblich schon zwischen dem aktuellen Firefox und dem nächsten Chrome, der kommt. Das haben wir noch nicht ausprobiert, werden wir aber in der nächsten Zeit, weil daran natürlich solche Dinge wie ein Textchat hängen, die jetzt momentan noch nicht, also die wir zwar schon mal irgendwie angetestet haben, aber die dann eben nur zwischen zwei Firefoxen oder zwei Chromes gingen. Und da wir ja gerne irgendwie einen Dienst anbieten wollen, wo alle dann miteinander kommunizieren können, haben wir das jetzt noch nicht, haben wir es noch nicht drin.
Also das vermeintlich einfachere Text ist dann genau. In dem Fall das dann deutlich schwerere oder komplexere.
Richtig, ja. Und Video und Audio funktioniert aber schon wunderbar. Das heißt, wir können aus dem Browser irgendwie, was ebenfalls ein Teil von WebRTC ist, mit der neuen Get-User-Media-Funktion, können wir das Mikrofon und die Kamera ansprechen oder sämtliche Devices, die irgendwie Video oder Audio reinbringen. Da kann man, wenn man irgendwie in Linux-Programmierung bewandt ist, sich natürlich auch ein eigenes Device machen und irgendwelche Inhalte da reinstreamen. Und dann ist es sehr einfach, wenn man, da kriegt man ein Stream-Objekt raus und dieses Stream-Objekt kann man zum Beispiel einfach mal lokal in ein HTML5-Audio- oder Video-Element werfen und das spielt es dann ab. Das sind 5 Zeilen Code, die ich dann auch in diesem Vortrag hier beim Easter Hack über das Palaver zeigen werde. Wenn solange sozusagen die Verbindung zu jemand anderem gar nicht ins Spiel kommt, ist es alles super easy. Und ansonsten kann man dann sozusagen diesen Stream einfach nicht mit dem Video-Element bekannt machen, sondern mit dem Connection-Element, was man dann hat zu einem anderen Nutzer. Und der kriegt dann auf seiner Seite ein Callback, ja, hier kommt ein Stream rein und der kann das dann bei sich abspielen, weiterleiten, analysieren, wie auch immer.
Ich mag an der Stelle mal mit ein paar Fragen einhaken.
Ja.
Das eine ist, ich habe mir die Website angeschaut, die ihr zum Beispiel aufgebaut habt, und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eine Sitzung starten mit Audio und Video oder nur Video.
Mhm.
Warum habe ich für die genau die Implementierung entschieden?
Wir hatten,
mir fehlt die Funktion nur Audio.
Richtig, das haben wir auch schon ganz häufig gehört. Das war irgendwie mit irgendeiner Browser-Kombination ging das mal nicht. Und dann hatten wir das rausgenommen, weil wir wollten, dass irgendwie verlässlich funktioniert, wenn wir die Funktion anbieten. Und mittlerweile tut es das, aber jetzt haben wir gerade ganz viele Neuerungen noch, die wir dann gerne mal in einem großen Batzen dann online stellen wollen. Und die Version im Git ist schon viel weiter und kann auch das Audio Only ist da schon wieder einkommentiert. Das ist einfach nur ein Button, der auskommentiert ist. Die Funktionalität ist da und genau. Also das sind die drei Dinge, die es jetzt gibt, und was dann noch zukünftig geben wird, was wir jetzt auch schon angefangen haben, ist noch so Screensharing. Also ist kein komplettes Screensharing, das ist dann sozusagen, das bietet der Browser an. Das heißt, es ist in dem Sinne Browser Screensharing. Also man sieht den Inhalt des Browsers, und wenn man im Browser zum Beispiel irgendwelche Präsentationen machen möchte, dann kann man sagen, na gut, ich zeige meinen Browser-Screen.
Was mich interessiert würde, ist, wie technisch die Implementation von diesem Multi-User-Chat funktioniert. Also könnt ihr mehr als 2 Teilnehmer an der Sitzung teilnehmen.
Ja, richtig.
Muss dann wirklich jeder Client Peer-to-Peer mit jedem anderen Netz verbunden werden?
Genau, also muss es, ne? Das hat diverse Vor- und Nachteile. Der offensichtliche Nachteil ist natürlich, dass man im Gegensatz zu, Google Hangout oder so, wo man erstmal sein Video zu einem Server hochlädt, muss man, ist der Upload eben deutlich höher, weil man tatsächlich sein Video zu so vielen uploaden muss, wie man kommuniziert sozusagen, wie in dem Raum sind. Das ist natürlich ein Nachteil.
Wenn die Netzwerk-Hardware es zulassen würde, könnte man nochmal später mal Multicast sprechen.
Richtig.
Würde es dann eventuell ein Teil vom RTC werden?
Das wäre zu hoffen. Leider ist das mit dem Multicast, hat sich ja noch nie so richtig durchgesetzt. Möglicherweise mit IPv6 dann. Das wäre tatsächlich etwas, was sehr wünschenswert wäre, weil alles andere, um diesen Nachteil zu umgehen, bedeutet halt, dass man dann tatsächlich wieder irgendwie einen zentralen Server hat, wo man das einmal hochlädt und der das dann wieder verteilt. Aber das ist ja eigentlich nicht die Idee dahinter. Eigentlich ist es ja relativ cool auch, dass man so dieses Peer-to-Peer hat, weil auf der einen Seite ist es halt irgendwie, wir machen in Dresden auch Chaos macht Schule, und da erzählen wir immer, dezentrale Dienste sind cooler, weil weniger laufen eben nicht alle Informationen an einem zentralen Punkt von einer zentralen Organisation vorbei.
Aber verstehen Leute, wenn die Szene des Webservices toll sind, weil du zentral bei einem Anbieter alles kaufst, du weißt exakt, wo du es kriegst, und es ist so leicht zu benutzen.
Genau, na klar, die Vorteile sehe ich natürlich, aber wir sagen immer, dezentrale Services sind super cool so, ne? Und deshalb ist es auch ein Feature, was echt wichtig ist für uns, auch wenn es eben die Nachteile hat. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann funktioniert es gegebenenfalls auch nur mit einem Kommunikationsteilnehmer nicht. Wenn irgendeine Störung ist oder wenn der eine das nicht kann oder wenn der eine gerade in einem ultra schlecht funktionierenden Internet ist, dann kann der vielleicht nicht zu 100% gut irgendwie teilnehmen, aber alle anderen haben ihre separaten Verbindungen, die dann möglicherweise besser laufen.
Ich kenne technisch die Spezifikation von diesem Real-Time-Communication-Protokoll nicht, weil ich mag nicht ein paar Fragen zu stellen, vielleicht kannst du die grob beantworten. Wie sieht es eigentlich aus, was kann ich auf den unteren OSI-Layern aushandeln? Kann ich ein TCP, kann ich ein UDP reinlegen, kann ich da Krypto drauf werfen? Und die nächste Frage, wo ich nachher hinkomme, ist irgendwie Bandbreitenbedarf. Wenn ich so Späße machen möchte, wie ich habe eine Verbindung, die hat einen wahnsinnig hohen Upload, aber beschissen Download. Ich möchte eigentlich ein asynchrones Protokoll sprechen, das unterschiedlichen Bandbreitenbedarf in jede Richtung hat.
Genau. Also zu 100% kann ich da nicht mit allem weiterhelfen. Was Bandbreite angeht, so macht der Browser das automatisch. Das kann man auch relativ gut sehen, dass wenn irgendwie, keine Ahnung, die eigene Bandbreite irgendwie einbricht, dass dann das Video halt irgendwie weniger aufgelöst wird und dass er dann sozusagen auch weniger sendet. Also die machen sich das schon untereinander aus.
Es ist an der Stelle nicht ganz so einfach, weil du hier Trade-offs machen kannst zwischen der Bandbreite, die du kriegst, und der Latenz, die du hast, die bis du das Bild dann nicht darstellen kannst.
Genau, also genau kann ich es dir leider nicht sagen. Also es gibt spezifizierte Protokolle darunter, die haben meiner Meinung nach bei den Streams irgendwie etwas auf UDP aufbauend gebaut. Aber was genau, weiß ich leider nicht mehr, das habe ich auch nur mal gelesen sozusagen.
Ich wollte mal zwei Sachen reinwerfen, wenn es überhaupt mal irgendwo genannt wäre, weil ich diesen Kram nicht ganz von sonst studiere.
Ja.
Bei SIP hat mich geärgert, SIP handeln beide Teilnehmer zwar einen Codec aus, den sie dann sprechen möchten, aber der Codec ist für beide Richtungen identisch. Es gibt nicht Codec in meine Richtung, Codec von mir und Codec zu mir. Wäre natürlich für sowas wie Modemverbindung viel netter gewesen.
Ja.
Und das andere ist effektive Bandbreite. Wenn ich irgendwie eine Audiokommunikation habe, wo klar ist, die muss mit einer gewissen Verzögerung von, sagen wir, 20 Millisekunden beim Gesprächspartner dran sein, muss der Router Kapazitäten offen halten, um die Pakete, die ankommen, garantiert schnell genug bedienen zu können. Der muss andere Pakete aus der Warteschlange rauswerfen, um den Kram vorzuziehen.
Ja.
Das heißt, die effektive Bandbreite von dem Zeug, um diese Latenz zu gewährleisten, ist tatsächlich höher als das, was der reine Datenstrom angeht. Und Kommentar vom Prof war gewesen, wenn Sie irgendwie einen Audio-Codec mit 20 Millisekunden Latenz haben, können Sie mal normale Bandbreite mal 2 bis 4 rechnen, was das Ding wirklich am Router brauchen wird, um die Latenz einzuhalten. Ja. Okay.
Genau, also ich kann da tatsächlich zu den ganz grundlegenden Dingen nicht so viel sagen. Ne? Das ist auch tatsächlich dieses WebRTC, wenn man sich dann nicht noch zusätzlich mit beschäftigt, abstrahiert das relativ gut vor einem. Also es ist vergleichsweise viel Arbeit wird einem da abgenommen. Und wir haben uns jetzt zuerst natürlich darauf konzentriert, dass es irgendwie ein stabiles, funktionierendes Etwas ist, was da sozusagen drauf liegt auf diesem Standard und weniger wie der selbst funktioniert.
Ich habe ein Gefühl dafür, wie viel Aufwand bisher drinsteckt. Das heißt, wie viele Personen und wie lange haben wir schon dran gedacht, das endlich mal zu tun, bis es dann mal ausprogrammiert wurde?
Also die Ideenfindungsphase war eigentlich sehr kurz. Das war irgendwie sowas, hey, wir wollen ein Projekt zusammen machen, waren 4 Leute oder am Anfang 3 und dann relativ schnell auch 4 Leute, die das gemacht haben und wussten noch gar nicht, was wir damit machen sollen so richtig. Und ich hatte von dem WebRTC halt mal gelesen, dass es das jetzt gibt und dass das jetzt irgendwie auch ganz neu zwischen Chrome und Firefox schon funktioniert. Da hatte ich mich mit dem einen ehemaligen Kommilitone, der irgendwie dann nach Berlin gegangen ist, mit dem ich befreundet bin, mal zusammengesetzt irgendwie ein Wochenende. Und nach diesem Wochenende hatten wir es halt hingekriegt, dass wir eine Verbindung hatten, die von Chrome zu Chrome einfach ein Video angezeigt hat. Also das hat uns dann so motiviert, dass wir dann einfach da weitergemacht haben und da eine Website draus gemacht haben, ohne irgendeine Idee zu haben, wohin das mal gehen sollte. Das war allerdings auch dieses reine, das erstmal zum Funktionieren zu bringen, der geringste Aufwand tatsächlich dabei, muss man sagen, weil ein riesiger Aufwand noch da reingegangen ist, dass es dann tatsächlich erstmal zwischen Firefox und Firefox auch ging und dann interoperabel funktionierte und dass tatsächlich alle diese Sachen untereinander funktionierten. Und die meisten Dinge, die man da tut, ist, dass man an diesem SDP rumpatcht. Das ist nicht ganz so toll, aber wir haben da jetzt irgendwie wenigstens das in eine Datei gemacht, so die ganzen Patches, die applied werden, wenn bestimmte Browser-Versionen mit bestimmten anderen Browser-Versionen sprechen. Da sind bestimmte Dinge drin, dass der eine halt Encryption nicht automatisch macht und also diverse andere Sachen kann man sich gerne angucken.
Wie viele Ports hast du jetzt eigentlich am Laufen und vor allem, wie testest du eigentlich die vier verschiedenen Geräten, die du brauchst?
Genau, wir haben vor, das zu automatisieren, aber momentan tun wir es manuell. und das Wichtigste ist natürlich immer, dass die aktuellen Versionen miteinander laufen. Dadurch, dass ja gerade jetzt Firefox und Chrome sich auch auf den meisten Systemen oder ja, irgendwie auch selbst updaten oder relativ schnell geupdatet werden, ist das das Wichtigste. Aber ja, ab und zu, es gab letztens, was ganz cool war, gab es mal jemand, der einen aktuellen Test mit allen Versionen gemacht hat und den in GitHub-Issue gepusht hat, weil da gerade der Chrome 31 nicht ging oder so.
Wo ich keine Ahnung habe, ob es wieder Webseiten richtig baut, weil es verschiedene Webseiten gibt, die mir sagen, dein Browser ist zu alt, du darfst hier nicht rein.
Ja, genau. Aber also das ist natürlich... Das ist natürlich bei WebRTC ebenfalls der Fall. Also wie gesagt, WebRTC funktioniert in drei Browsern momentan und auch erst seit ein paar Versionen.
Wie habt ihr es eigentlich jetzt konkret implementiert? Wenn ich jetzt herkomme mit einem Browser, der offiziell nicht unterstützt ist, könnte theoretisch auch ein Firefox im Private Browsing Mode sein, der einfach sagt, ich kann das trotzdem, ich will die Webseite haben.
Richtig, das ist dann so implementiert, dass man tatsächlich nicht reinkommt. Das könnte man vielleicht nochmal, man könnte vielleicht einen Button machen, lass mich das trotzdem ausprobieren oder sowas, aber ja, momentan wird dann halt angezeigt, hier im Browser, die funktionieren, sind folgende, benutze auch bitte einen davon.
Wenn du von Chrome sprichst, inkludiert das Chromium oder sind das tatsächlich zwei?
Das inkludiert Chromium. Also wir testen eigentlich auch hauptsächlich auf Chromium, weil wir freie Software mögen und nicht finden, dass es...
Ich wollte halt nachdenken. Genau. Woher weiß ich, welche Browser kommt? Schaust du nur im User Agent nach?
Wie meinst du, welche Browser kommen? Genau.
Wir sprechen über Chromium. Die haben ja so unendlich viele Forks.
Ja, genau. Naja, beides irgendwie eine Mischung. Wir gucken zum einen, ob die WebRTC Interfaces, die API da ist und wissen das dann schon mal. Und bei bestimmten Dingen gucken wir aber nochmal nach. Ist das jetzt ein Chrome und wenn ja, welche Versionen? Weil wir... genau, also zum einen, dass wir da in diesem SDP rumpatchen können, dann hatten wir es mal mit bestimmten Browser-Versionen, dass es tatsächlich nur in die eine Richtung ging, dass aus Gründen, die wir nicht kennen, wenn der eine dem anderen das SDP geschickt hat und dann zurück, das ist sozusagen so ein Offer-Answer-Prinzip, dann hat es funktioniert. Also ich glaube, Chromium hat die eine Session initiiert, ne, und dann funktioniert es, aber wenn man es andersrum gemacht hat, dann funktioniert das nicht. Was ja halt überhaupt nicht so sein sollte, aber das haben wir halt irgendwie mitgekriegt und dann haben wir es halt eingebaut, dass, wenn die eine Version da ankommt, dann soll die bitte das initiieren und nicht die andere. Und hast du schon dafür brauchen wir den User Agent tatsächlich.
Ne? Hast du schon Browser-Quellcode anfassen müssen, um Sachen zu verstehen, warum sie kaputt sind?
Nee, haben wir nicht. Wir haben natürlich bei einigen Sachen Bugs gefeilt und hoffen darauf, dass die gefixt werden in den nächsten Versionen in den Browsern.
Mich interessiert noch eine Sache zum Design. Jetzt habe ich mir vor einiger Zeit mal Gedanken gemacht, wenn ich einen Videochat für mehrere Nutzer machen würde, wie würde der aussehen? Welches Bild möchte ich eigentlich sehen? Ich glaube kurz, wie ihr es momentan gemacht habt und dann vielleicht nur die Gedanken, was man hätte noch machen können.
Also momentan ist es so geregelt, dass man ein Video halt groß hat, wie man das auch irgendwie zum Beispiel aus Google Hangouts kennt, und dass aber die Videos von den anderen Nutzern sozusagen an der rechten Leiste einfach untereinander zu sehen sind und dann kann man irgendwie auf das Video klicken und dann wird das sozusagen in diesen großen Bereich gebracht. Ist natürlich, also wir hatten schon mal darüber nachgedacht, dass wir einfach mehrere Layouts anbieten, dass man irgendwo einen Knopf hat, wo man das Layout irgendwie umschalten kann, wenn man irgendwie dann doch alle gleichzeitig sehen will oder sowas. Wir haben jetzt die Videos an die rechte Leiste, an den rechten Rand gemacht, was irgendwie ein bisschen weniger aufdringlich war, fanden wir, als wenn man die unten drunter hat. Und da man sowieso momentan ja irgendwie eine gewisse Bandbreitenbeschränkung hat und es einfach mit mehr als 5-6 Nutzern, wenn nicht alle VDSL haben, nicht mehr so super funktioniert. Es ist auch nicht schlimm, wenn da einfach auch nur 4-5 Bilder angezeigt werden von den Videoteilnehmern. Was natürlich noch cool wäre, wäre eigentlich ein View, wo man alle irgendwie gleichberechtigt und irgendwie so Kacheln sehen würde. Das kann ich mir gut vorstellen, dass wir es einfach nochmal nachrüsten so, aber die Sache ist, das kann ich ja dann auch dann nochmal sagen, unsere To-Do-Liste an geilen Features, die wir damit reinbringen wollen, ist sehr lang und das ist keins, was ganz weit oben steht.
Was ist denn eigentlich euer Ziel? Also ich habe gesagt, ich mag einen Dienst auf Basis implementieren, ist das jetzt Dezentralisierung, hip hip hooray, weitermachen?
Naja, also eigentlich wollten wir zeigen, dass es unter anderem mit diesem WebRTC einfach mal super einfach ist, verschlüsselte und dezentrale Kommunikation zu machen. Also über die Verschlüsselung haben wir noch gar nicht geredet, das ist ebenfalls ein Teil von WebRTC, der sogar irgendwie ein mit herausstechendes Merkmal ist, weil die Perfect Forward Secrecy machen und sich da auch in dem letzten IETF-Meeting drauf geeinigt haben, eben keine alten Kryptostandards mehr irgendwie als Rückwärtskompatibilität zu verwenden, was eben auch ein neuer Standard ist. Und klar kann man dann nicht mehr so einfach mit alten SIP-Infrastrukturen das irgendwie bridgen oder sowas, aber das ist eigentlich irgendwie was ganz Gutes. Was natürlich noch fehlt, was irgendwie sehr cool wäre, wäre, wenn die Nutzer sich tatsächlich auch gegenseitig identifizieren könnten. Also dass man irgendwie so eine Art Public Key Pair hätte oder sowas, was irgendwie im Browser, was man mit dem Browser bekannt machen kann und der die Leute identifizieren. Das ist tatsächlich sogar auch vorgesehen in dem WebRTC-Standard, gibt da sozusagen ergänzende RFCs für, die aber noch weit von der Fertigstellung sind. Und sobald es sowas gibt, werden wir das natürlich auch umsetzen. Momentan ist aber einfach so, dann muss man eben ein kleines bisschen entweder auf uns als den Signaling-Betreiber vertrauen, sozusagen, wo alles immerhin SSL verschlüsselt ist. Genau, und wenn man uns nicht vertraut, ist alles freie Software, man kann sich relativ einfach, also wenn man das schon mal gemacht hat, innerhalb von 10 Minuten ungefähr, einen Palava-Server auf seinem eigenen Webserver aufsetzen. Wir haben jetzt, der ist jetzt noch nicht fertig, aber fast wird vielleicht irgendwie in 2-3 Wochen oder so publiziert. Wir haben jetzt auch einen Blogpost zu, wie mache ich das auf einem Raspberry Pi und wollen dann ein Image anbieten, dass man einfach irgendwo seinen eigenen Palava-Server hosten kann. Und das wollen wir auch möglichst irgendwie unterstützen. Haben mal ein bisschen angefangen, so Docker-Images zu bauen, dass man das einfach ganz schnell irgendwo deployen kann. Und das natürlich, gleichzeitig schreiben wir gerade irgendwie an der Privacy Policy für unseren Dienst, dass wir sagen, ja, wer das nicht kann oder nicht will, soll bei uns irgendwie eine vertrauenswürdige Instanz haben, die uns ja, Videochat anbietet, ohne dass da die Idee hintersteht, wir machen mit den Daten unserer Nutzer irgendwie Reibach oder wir kriegen die überhaupt. Kriegen wir ja gar nicht, weil zum einen sind die verschlüsselt, zum anderen gehen die ja gar nicht dann nochmal über unseren Server, sondern die sind ja Peer-to-Peer.
Und mich interessiert die Implementation der Server-Maschinen, was genau die jetzt eigentlich, in welche Sprache die implementieren habt, mit welchen Gedankengängen und einfach mal, um das Sicherheitskonzept dahinter zu verstehen und zu verstehen, was da eigentlich anfallen muss, um minimal die Verbindung aufzubauen.
Genau, also grundsätzlich ist es tatsächlich irgendwie ein ziemlich minimaler Nachrichtenserver, der einfach sozusagen die Leute verbindet miteinander.
Wenn du da ein großes Framework hinten dran klebst, kannst du in einer Zeile einen riesengroßen Nachrichtenserver aufbauen.
Richtig, das stimmt. Ja. Also wir haben da so ein Mittelding, glaube ich, gemacht. Also ist in Ruby geschrieben mit Event Machine. Event Machine ist so asynchrone Programmierung, sowas, was auch Node.js macht. Und haben da ein Redis angebunden, was eben zum einen ganz gut ist, weil es alle Informationen nur im RAM hält, was wir irgendwie auch wollen, und was zum anderen bereits so Pub-Sub-Features anbietet, also so Publish-Subscribe, dass man sagen kann, naja, wir haben hier irgendwie so unser Raumkonzept ist teilweise darüber gelöst, einfach. Und diese Palava-Maschinen macht sozusagen logisch einfach zwei Dinge. Die ist zum einen dieser reine Signaling-Server und eben auch der Raum-Server sozusagen, der diese Räume verwaltet. Und
welche Informationen muss der Server für den Raum offen halten? Also ist es möglich, dass sie jetzt beliebig viele Räume aufmachen, euer Surfer unter Ressourcen das zusammenbricht?
Das ist natürlich möglich, aber da müsste man schon wirklich arg viele Räume aufmachen. Das geht aber natürlich. Also das könnte man tun, ist offene Räume sozusagen, ist einfach nur, wenn jemand in einen Raum reingeht, dann ist dieser Raum offen und das, was in dem Sinne gespeichert wird, ist implizit irgendwie die IP-Adresse, weil man dann eine WebSocket-Connection sozusagen noch hat zu demjenigen, der da gerade chattet, die aber natürlich irgendwie auch im RAM liegt sozusagen. Und genau, also was dann ist, dass man einen Raum hat und bei dem Raum sozusagen eine Verbindung hat zwischen IDs, die der Server vergibt, innerhalb dieses Raumes. Also wenn ich der Erste in diesem Raum bin, dann werde ich wahrscheinlich die ID 0 kriegen oder sowas. Und damit verbinden sozusagen die WebSocket-Connection. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Anfang, wenn ich den Raum betrete, dann kriege ich die Server-IDs von den anderen Teilnehmern, also zum Beispiel 2, 5 und 6 oder sowas, weil die anderen mittlerweile weg sind. Und dann würde ich als derjenige, der reinkommt, würde ich die Session initiieren und eben dann zu jedem dieser drei meine ersten Nachrichten schicken. Und dann sage ich halt, schicke meinen SDP zu User mit der ID 3 und der Server kümmert sich, dass da weitergeleitet wird.
Es ist nach dem Verbindungsaufbau, ich kenne dieses Websocket-Konzept noch nicht. Ist es so, dass der Client pollen muss beim Surfer?
Nee, es gab ja früher, als man Ajax noch hauptsächlich gemacht hat, die Variante, dass man einfach zwischendurch mal irgendwie ein Paket gesandt hat, um die Connection offen zu halten und dass dann auch der Server sozusagen einem was pushen konnte. Und genau das ist sozusagen WebSockets als Standard. Also das hält dir eine Verbindung offen zum Server. Und auch der Server kann dir sozusagen Dinge zuschicken. Das heißt, kein Pull, was du dann machen musst, sondern wenn der Server irgendwie eine Nachricht kriegt und die an den anderen weiterleiten will, dann sendet er das einfach in den Socket rein, der kriegt das da. Genau, das heißt, dieser Server ist eigentlich relativ simpel gehalten. Die meiste Funktionalität ist tatsächlich im Browser, im Client drin. Und was wir da gemacht haben, ist, dass wir eine WebRTC-Library geschrieben haben. Also sozusagen, wir nennen das Palava-Client, einfach ein Teil, mit dem man super einfach Video- und Audio-Sachen machen kann und die irgendwie anderen zusenden kann und die mit irgendwelchen Elementen verbinden kann. Und die jetzt momentan halt nur mit einem Palava-Server, mit dem Protokoll, was wir uns ausgedacht haben, sozusagen sprechen kann, was aber so modular auch geschrieben ist, dass man das irgendwie zukünftig mal austauschen kann. Es gibt irgendwie momentan 1000 Ansätze, die rumschwirren, wie man denn Signaling für WebRTC schön und cool machen kann. Möglicherweise werden wir es auch in der Zukunft nochmal irgendwie austauschen. Das wird sich zeigen oder einfach weitere Möglichkeiten anbieten.
Was cool wäre noch, wenn du Standalone-Client anbieten könntest. Weil ein Firefox braucht auf so einem Raspberry Pi erster Generation schon verdammt viel Arbeitsspeicher.
Ja.
Und das könnte man bestimmt noch reduzieren.
Verstehe ich gerade nicht ganz genau, wie du das
wenn
meinst.
Wenn du das gleiche Protokoll implementieren würdest auf einer nativen Anwendung,
ja,
müsstest du nicht den ganzen Browser mit dir mitschleppen.
Ah, ja, genau. Na klar, stimmt, das stimmt. Ja. Ich habe nicht ganz den Überblick, wie es mit den nativen Libraries für WebRTC aussieht. Da hatte sich einer von uns mal mit beschäftigt am Anfang und meinte, so richtig ausgereift ist das noch nicht. Aber vielleicht sieht es mittlerweile besser aus. Es wäre natürlich eine Variante, dass man dann den Browser auch nicht verwendet, sozusagen.
Hm? Ich wollte natürlich sagen, als Hintergrund, ich bin so neuen Technologien immer sehr feindselig gegenüber. Ja. Und als die Websocket aufgedacht haben, Webbrowser baut einen Socket, ich mach IP over IP. Wofür brauche ich denn so einen Scheiß?
Genau, das machst du eben nicht. Ja.
Und es ist erst klar geworden, als ich einen Freund Palava gezeigt habe und meinte, hey, das ist cool, dann kann ich mir meinen ganzen Uni-Kollegen, die von Computern keine Ahnung haben, einfach einen Link schicken und sagen, klick drauf und hier läuft.
Aha,
ich darauf verlassen kannst, die meisten haben einen Browser passender Generation und das ist leicht aufzubauen.
Ja.
Und das hebt für diese ganzen neuen Protokolle plötzlich Existenzberechtigung, die ich vorher gar nicht gesehen habe.
Ja, das stimmt, ja. Genau. Naja, das ist zum Beispiel auch eine Sache. Wir haben da so ein Gist hier auf GitHub verlinkt, irgendwie in unseren Folien auch immer und sowas, wo wir mal gezeigt haben, in wie wenigen Zeilen man einfach jetzt mit dieser Palava-Library irgendwie sowas Palava-ähnliches schreiben kann, weil wir das eben, die Funktionalität in dieser Library relativ schön auch haben, denke ich. Wir haben die in CoffeeScript geschrieben, aber das wird ja in JavaScript übersetzt. Das heißt, es ist eine JavaScript-Bibliothek, die man benutzen kann dann einfach. Und das Palava-Portal zum Beispiel, was wir jetzt haben, also unsere Website selbst, haben wir sozusagen veröffentlicht als Palava-Portal, ist der Name auf GitHub. Das ist im Endeffekt, also neben dem Fakt, dass es eben auf unserer Website als Beispielinstanz von Palava läuft, einfach nur ein Beispiel dafür, wenn man in den Code guckt, wie man denn diesen Palava-Client sinnvoll benutzen kann, irgendwie mit allen Callbacks und wie man das integrieren kann sozusagen. Und diese Website selbst, das ist relativ simpel, haben uns da irgendwie Angular.js benutzt, das ist ja so eine One-Page-Application und haben da Bootstrap eingebunden und sind jetzt gerade beim Wechsel auf Bootstrap 3, um es ein bisschen mobiler nutzbar zu machen, aber das ist irgendwie eine Website wie jeder andere und man kann auch die Palava-Funktionalität einfach in jede andere Website relativ einfach mit diesem Stack, den wir jetzt geschrieben haben, einbauen sozusagen. Und haben uns jetzt für die wichtigen Komponenten sozusagen, also die Client-Library und für den Server, für GPL respektive LGPL entschieden, weil wir auch ein gemeinnütziger Verein sind und auch wollen, dass es einfach eine freie Software bleibt und dass Veränderungen, die jemand macht, auf jeden Fall wieder zurückfließen. Das kann jeder gerne benutzen. Wir freuen uns, wenn das jemand benutzt, aber genau. Und bei dem Palava Portal ist einfach nur eine Art, also wir sehen das als eine Art Beispielapplikation, deshalb haben wir uns dafür MIT-Lizenz entschieden.
Okay. für die Leute, die bis hierhin gehört haben, müssen wir natürlich auch mal Links kriegen, die wir jetzt einfach mal ansagen und kommen nachher noch in die Shownotes. Wenn ja. Sie zufällig gerade irgendwo im Zug unterwegs hören, können dann sich den Link merken, alle anderen können auf die Webseite schauen. Welche Sachen möchtest du spontan noch ansagen?
Also die Seite selbst ist palava.tv. Wenn man ein eigenes Palava gerne aufsetzen möchte, kann man in unserem Blog gucken, wo wir regelmäßig über solche Sachen schreiben. Unter anderem gibt es da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das unter einem Ubuntu und in ein paar Wochen auch auf dem Raspberry Pi aufsetzt. Das ist blog.palava.tv. Wir machen die ganzen kleineren Announcements über Twitter, wo wir Palava TV zusammengeschrieben sozusagen heißen. Und es gibt ein Newsletter, da kann man sich direkt auf der Website, auf der Homepage, da gibt es einen Get-Updates-Link, kann man sich da eintragen. Genau. Das glaube ich. Achso, und GitHub ist auch auf der Website natürlich verlinkt, ist github.com/palavatv und das ist eine Organisation, das heißt, da sind sämtliche Projekte, also alle unsere Talks sind da drin, das Palava-Portal ist da drin, die Palava-Client-Library ist da drin, die Palava-Maschine ist da drin, das Palava-HQ ist da drin, was einfach so der Rest der Infrastruktur ist, die wir verwenden, was minimal ist, aber was wir auch gerne offenlegen wollten, also sowas wie, wenn man sich für den Newsletter anmeldet, was passiert da eigentlich im Hintergrund? Genau.
Wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen?
Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, dass das Jan und Kilian irgendwie sich ausgedacht hatten und ich war am Anfang erstmal ein bisschen skeptisch, aber dann fand ich es eigentlich doch ganz cool, weil Palava ja doch irgendwie auch sowas wie Gerede heißt, ne? Und halt irgendwie auch sowas so ein bisschen entspanntes Privates hat. So, ne? Wenn wir irgendwo rumpalabern, dann heißt das nicht, dass uns jemand irgendwie auf die Finger guckt dabei. So ist nicht wie ein Meeting oder sowas, wo man irgendwie in einer gestressten Atmosphäre ist, sondern das ist eigentlich, wir wollen eine einfache Möglichkeit zur Kommunikation anbieten, die die eigene Privatsphäre so gut wie möglich schützt. Und deshalb finde ich den Namen eigentlich mittlerweile auch sehr gut.
Ich habe keine Fragen mehr, wenn du nichts mehr ergänzen magst.
Ja, ich habe noch was zum Raspberry Pi.
Ja.
Wenn ihr den Raspberry Pi als Server-Hardware-Plattform in Betracht nehmt,
ja,
dann braucht ihr ja quasi nicht viele Ressourcen für den Server. Ich meine, er ist ja auch hauptsächlich erstmal nur Client-Verwaltung, also alle Anfragen annehmen und weiterleiten. Du sprachst aber auch davon, das läuft im RAM. Davon hat das Raspberry Pi jetzt gerade nicht so viel.
Aha.
Also das, was als Palaver Machine läuft, wie ressourcenlastig ist das? Wie kannst du das irgendwie etwas umschreiben?
Also erstmal auf die Websites zurückkommen, die sind statisch.
Ja.
Also wir haben ja sozusagen irgendwie alles, was die Konferenzseite und sowas, ist alles statisch. Das liefert einfach nur das JavaScript aus und das JavaScript kommuniziert dann sozusagen mit der Palaver Machine, was der einzige dynamische Inhalt ist. Das heißt, irgendwie muss halt ein minimaler Webserver drauflaufen und der kann das Palaver-Portal dann zum Beispiel haben.
Also ein Light-HTTP, ein
NGX,
sowas.
Richtig, genau. Irgendwie sowas in der Art. Natürlich sozusagen die Palaver-Maschine, das, was die meisten Ressourcen frisst, aber die merkt sich ja tatsächlich auch für jeden Nutzer nur, also macht eben die Räume und zu jedem Nutzer nur eine Zahl und diese WebSocket-Connection. Das heißt, wir haben es noch nicht ausprobiert, wie viele Nutzer man braucht, um da den RAM voll zu machen, aber das wird wahrscheinlich nicht geschehen.
Das läuft auch nicht über die Datenbank, das läuft direkt alles in der Software selbst. Also
das läuft über das Redis, aber Redis liegt sozusagen im RAM und Redis ist auch sehr lightweight, was das angeht. Also ja. Ist in dem Sinne wie eine Art Library, die man importiert, zu sehen und weniger als irgendwie eine komplette Datenbank. Und also ganz genaue Angaben kann ich dazu nicht sagen, weil das irgendwie einer aus unserem Verein gemacht hat jetzt und meinte, ah ja, das geht jetzt, ich habe jetzt die ganzen Sachen erstmal statisch kompiliert sozusagen, die Websites, weil die ja vorher im CoffeeScript sind. Und was Rails sonst erstmal macht, wenn es irgendwo läuft, ist natürlich, dass am Anfang das erstmal kompiliert und dann muss man ein komplettes, also nicht Rails selbst, aber so die meisten Teile aus Rails, wir benutzen Middleman heißt das, was irgendwie kein komplettes Rails dann braucht, aber ja. Dann braucht man eben diese ganzen Libraries erstmal, die dafür das Umsetzen notwendig sind und das ging erstmal nicht, aber der hat das jetzt sozusagen auf einem großen Computer, hat er erstmal die ganzen CoffeeScripts in JavaScripts umgewandelt und jetzt funktioniert das zum Glück auch. Ja. Ach, und zu dem Verein könnte man halt vielleicht noch irgendwie ein paar abschließende Worte sagen. Wir haben uns dann irgendwann, nachdem wir nicht so richtig wussten, was wir damit überhaupt machen wollen mit dem Palaver am Anfang, irgendwie zu viert, wie wir waren, darauf geeinigt, dass es eigentlich der schönste Ausweg irgendwie aus allem wäre, wenn wir das irgendwie komplett offenlegen und freigeben. Weil sich irgendwie alle Ideen, die wir hatten, damit vielleicht auch irgendwie ein Stück weit Geld zu verdienen, sozusagen direkt irgendwie mit so einer Website natürlich irgendwie gebissen haben, mit einem, wir legen radikal alles offen Konzept und haben uns jetzt eher irgendwie, glaube ich, damit abgefunden oder arrangiert, dass wir sozusagen rundherum WebRTC-Zeug machen und dass wir aber gerne dieses Palaver als komplett offenes Ding haben wollen und haben dann einen Verein deshalb für gegründet, schon im Oktober, und haben mittlerweile 14 Mitglieder, demnächst 15, und haben seit, nachdem wir natürlich irgendwie uns da ultra lange um Bürokratie kümmern mussten, seit Weihnachten die Gemeinnützigkeit. Und da sind wir eigentlich ganz zufrieden, dass es jetzt ziemlich gut angelaufen ist, das Ganze, dass wir jetzt noch mehr Mitglieder haben, dass wir irgendwie da was Funktionierendes haben, dass da zum einen Mitgliederbeiträge, demnächst sicherlich noch mehr Spenden auch eingehen, dass wir damit einfach die Infrastruktur ohne Probleme betreiben können. So, und dass wir da eben nicht das Problem hinter haben, ja, wir müssen irgendwie Geld ran schaffen und wie tun wir das jetzt eigentlich, sondern eigentlich die einzigen Betriebskosten, die wir so haben, ist natürlich irgendwie so das SSL-Zertifikat und die Domain und der Server, und die sind aber so gering, da dieser Server ja auch nicht so richtig groß sein muss, dass wir das ziemlich gut so tragen können, und da sind wir eigentlich sehr zufrieden momentan mit.
Läuft das zurzeit auf einem V-Server oder auf einem dedizierten?
Auf einem V-Server läuft das, ja. Sogar auf einem relativ kleinen, 17 Euro bei Host Europe. Und sobald notwendig ist, werden wir das hochskalieren. Aber ja, ist momentan nicht notwendig. Und wenn es das wird, machen wir das.
Ja. Herzlichen Dank.
Ja, danke. Ich danke. Und ich hoffe, dass ganz viele...
an eine Hands-on-Session und schauen mal an, das Ding bei uns zum Laufen zu bringen.
Richtig, genau. Das ist auch unsere Hoffnung, dass das viele Leute machen, dass einfach Leute ihr eigenes Palaver aufsetzen und da es in nächster Zeit viele Dinge geben, wie man das einfacher tun kann bei sich. Geht aber jetzt auch schon sehr einfach.
Wie sieht das aus, wenn ich einen Palaver-Server habe? Muss ich ja den läuft ja alles darüber ab, was die Kommunikation zwischen den beteiligten Teilnehmern betrifft. Mhm. Das heißt, die müssen auch an dem gleichen Server angemeldet sein.
Das ist richtig.
Es gibt keine, oder es ist aktuell nicht geplant, irgendwie ähnlich wie bei Jabber eine Server-Connection zu bauen, genau, oder so miteinander auszutauschen.
Ist momentan nicht geplant, haben wir natürlich auch schon dran gedacht und fänden das eigentlich auch ziemlich cool, aber wäre sicherlich ein großer Umbau nochmal und ich glaube, sowas würden wir angehen, wenn alles andere, was erstmal auf unserer To-Do-Liste ist, wenn das einigermaßen abgearbeitet ist. Ja. Wäre aber sehr cool, wenn die sich untereinander auch austauschen könnten, das stimmt dann.
Dann zum zweiten Mal.
Ja, danke.